ARD.
SWR Kultur. Forum.
Tour Tour de France, was macht den Radsport so besonders? Mit Gregor Papsch. Salut. Die Tour de France war immer schon mehr als ein Rennen, war Jubel, Qual, Scheitern. Sie war schon tot als Inbegriff für Doping, aber sie ist immer noch da. Der Radsport boomt. Immer mehr Frauen und Männer treibt es in den Sattel. Was sind das für Menschen, die das Rennrad irgendwann für sich entdecken und ihm dann, so hört man es oft, regelrecht verfallen? Wer tut sich freiwillig solche Strapazen an, die alles sind, nur nicht gesund, sagen uns die Ärzte? Und ist das Rennradfahren wirklich eine Parabel aufs Leben, wie der Tübinger Schriftsteller Joachim Zelter meint? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Joachim Zelter ist bei uns. Er ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Rennradfahrer aus Leidenschaft. Mit dabei ist auch die ehemalige Profi-Rennradsportlerin Monika Sattler. Sie arbeitet auch als Coach und will vor allem Frauen Mut machen, innere Grenzen zu überwinden. Und mein dritter Gast, Jürgen Löhle, Radsportjournalist. Viele Jahre hat er für die Stuttgarter Zeitung gearbeitet. Fürs Tour-Magazin hat er die Kultfigur Brägel erfunden, Herr Löhle. Der Brägel fährt gern Rennrad, am liebsten mit Freunden. Danach trinkt er ein paar Bier und verschiebt die guten Vorsätze auf morgen. Er liebt sein Rad und leidet an ihm. Ist über den Radsport damit alles gesagt?
Fast, aber natürlich nicht alles, nein. Er ist eine Gattung Rennradfahrer, aber es gibt mehrere. Aber er ist so eine Mischung aus allen Gattungen, aus den sportlich Ambitionierten und den anderen und auch den Zeitgeistfahrern, und er ist auch ein ganz normaler Mann.
Den können Sie uns nachher noch ein bisschen näher vorstellen. Und der Brägel schaut auch jeden Tag die Tour, nehme ich an. Machen Sie das auch?
Ja, klar.
Sie sind aber, fahren nicht hin, oder doch?
Dieses Jahr nicht, aber ich war seit 1991, glaube ich, 28 Mal bei der Tour.
Und haben darüber nicht nur ein Buch geschrieben, das aktuelle heißt Zum Teufel mit der Flamme Rouge, unsere besten Geschichten von der Tour de France. Zusammen haben Sie es geschrieben mit dem Journalisten Carsten Biegels. Was wird denn die beste Geschichte der Tour de France 2024?
Oh je, das jetzt schon. Ich meine, wir haben erst eine Woche. Aber wahrscheinlich wird es eine Geschichte eines Doubles werden, weil Herr Pogacar wahrscheinlich es schaffen wird nach 20 Jahren, ich glaube, der letzte war Marco Pantani, 1998, also nach 25 oder noch mehr Jahren, sowohl den Giro als auch die Tour zu gewinnen, so wie es jetzt aussieht.
Monika Sattler ist bei uns, ehemalige Profi-Rennradsportlerin. Geschichte geschrieben hat sie allerdings mit einem besonderen Rekord. Frau Sattler, Sie sind mit dem Rennrad in 26 Tagen sämtliche 124 Schweizer Alpenpässe gefahren, insgesamt 56.000 Höhenmeter. Wie haben Sie sich hinterher gefühlt?
Immer noch sehr gut. Klar, danach wollte ich jetzt erstmal nicht mal wieder Berge hochfahren. Aber sonst, die Leidenschaft fürs Fahrradfahren geht dann natürlich noch weiter.
Wie lange ist das jetzt her?
Zwei Jahre.
Und Sie fahren schon noch regelmäßig auch professionelle Rennen oder nicht mehr?
Nee, Profi bin ich tatsächlich, das ist wirklich schon 10 Jahre her, in erste Bundesliga nur kurzfristig gefahren, dann mehr Gravel. Aber jetzt mache ich eher meine eigenen Projekte.
Genau, Sie arbeiten heute vor allem als Coach. Ihr Thema, sich auf Unbekanntes einlassen, Grenzen überwinden. Ist der Radsport dafür, wie soll man sagen, prädestiniert?
Definitiv. Das ist kann sehr bildlich dargestellt werden, was es heißt, ja, zu entdecken, was Neues zu machen und Berge zu erklimmen. Wortwörtlich.
Es gibt auch ein neues Buch von Ihnen, Titel Weil Erfolg nicht das ist, was du denkst. Die 6 Schlüsselfaktoren für Mut, Mindset und Motivation. Das richtet sich dann aber nicht nur an Radsportfans, oder?
Genau, da geht es generell im beruflichen, persönlichen oder auch sportlichen, ja, einfach mal vielleicht ein bisschen mehr zu machen, als wie man denkt, aus der Komfortzone rauszugehen und vielleicht sich auch scheinbar unmögliche Ziele zu setzen und die dann zu verfolgen.
Mein dritter Gast, Joachim Zelter, Sie fahren auch ein bisschen Rennrad. Frau Sattler hat gerade von Ihrer Obsession für den Radsport berichtet. 56.000 Höhenmeter, wann haben Sie die erreicht?
Oh, da müsste ich noch 300 Jahre leben. Also ich bin nur ein sehr bescheidener Radfahrer. Ich bin zwar besessen, aber man muss nicht unbedingt gut sein am Sport, wenn man besessen ist. Also ich würde nie so viele Berge hintereinander fahren können. Ich lebe ja auch in Tübingen, das sind nur sehr bescheidene Berge. Aber einen einzigen Schweizer Pass bin ich schon mal gefahren, den Flüeler Pass. Mhm. Aber sogar noch von der leichten Seite. Also ich kann da nicht annähernd mithalten und bin völlig sprachlos, was ich gerade höre. Es wäre undenkbar für mich, so viele Höhenmeter auf einmal zu sammeln.
Okay, Sie haben tatsächlich einen Roman zum Thema Obsession geschrieben, Im Feld, Roman eine Obsession? Jetzt mittlerweile in der 5. Auflage. Wie kam es dazu?
Also viele haben ja gesagt, wenn du so obsessiv Fahrrad fährst, dann musst du doch irgendwann mal auch darüber schreiben. Und Schreiben und Fahrradfahren hängen bei mir sehr eng zusammen. Denn das Leben eines Schriftstellers beinhaltet viele Frustrationen. Und um diese Frustrationen auszuhalten, gehe ich dann häufig aufs Fahrrad und sehe das dann als rollenden Schreibtisch, um mich da dann quasi auszutoben. Und deswegen war das eigentlich schon programmiert, dass ich darüber schreibe. Wobei die Besonderheit von diesem Roman ist, es geht nicht um ein Rennen, sondern einfach nur um das Fahren in einer Gruppe. Es geht nicht um das Gewinnen, sondern einfach nur um das Mithalten können. Nicht abreißen lassen, das Hinterrad halten, keine Pedalumdrehung auslassen. Es geht also auch um eine Parabel auf die Gesellschaft, in der wir leben.
Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über das Buch. Kurz zur Tour de France. Ist das auch für Sie ein Höhepunkt im Jahr?
Ja, aber nur, wenn es regnet. Also wenn die Sonne scheint, gehe ich lieber selber aufs Rennrad und fahre den Profis voraus. Mhm. Und die fahren mir danach.
Herr Löhle, Sie sind ja bei der Tour auch schon selbst aufs Rad gestiegen. Also nicht im Feld, sondern so aus Spaß nebenher. Jetzt ist das ja so eine Sache mit dem Rennradfahren. Das ist ein ziemlich gefährlicher Sport. Tragischerweise vor ein paar Tagen ist gerade wieder ein Radprofi tödlich verunglückt. Bei der Österreich-Rundfahrt der norwegische Radprofi André Drege, spricht man ihn, glaube ich, aus, im vergangenen Jahr der Schweizer Gino Mäder. Warum tun Sie sich so einen gefährlichen Sport an?
Nein, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Der Rennradsport ist gefährlich für professionelle Rennradfahrer, die bei solchen Abfahrten, wo das jetzt passiert ist, in Heiligenblut am Großglockner oder letztes Jahr beim Gino Mäder auf einem Schweizer Pass, die einfach an Grenzen gehen müssen, an die ich nicht gehen muss als Rennradfahrer. Ich muss nicht in der Abfahrt jede Zehntel noch rausholen, ich kann runterrollen. Ja? Der normale Rennradfahrer misst sich mit dem anderen eher bergauf und da ist das Risiko dann möglicherweise für ein Herz-Kreislauf-System ganz groß, aber nicht das Sturzrisiko. Und das Sturzrisiko, das jetzt wirklich den Rennradsport so exzessiv gefährlich macht, den gibt es eigentlich nur im Profibereich oder eben bei Hobbyfahrern, die zu einer kleinen Gruppe von denen gehören, die immer vorne fahren müssen, egal was passiert, und die sich dann auch da noch aufstacheln können. Aber ein normaler Rennradfahrer, von denen es auch viele gibt, der fährt nicht so runter wie die.
Der fährt dann eher hoch in Konkurrenz mit den anderen und bei einer 15-prozentigen Steigung bleibt er dann irgendwann einfach stehen und fällt seitwärts um, erzählt er. Davon handelt auch Ihr Roman.
Genau, es geht um eine Ausfahrt, angeführt von einem allgegenwärtigen Gruppenführer namens Landauer, der diese Ausfahrt immer mehr in die Länge zieht und die Gruppe dann immer mehr die Berge hochjagt und der Gruppe immer mehr Höhenmeter und Kilometer abverlangt und noch einen Berg und noch einer, bis die ersten Fahrer dann langsam von den Rädern kippen. Mhm. Wobei es kann auch, ich habe ja auch selber schon Unfälle gehabt und man kann auch einfach mitten in der Fahrt, wenn man im Peloton ist und hat eine schlechte Übersicht und sieht nicht, wer was vor einem ist, kann man einfach über eine Wurzel fahren, verliert die Kontrolle über das Fahrrad und stürzt dann. Das ist mir auch schon passiert. Also es müssen nicht nur spektakuläre Abfahrten sein, es kann auch die Banalität einer ganz normalen Ausfahrt sein, wo man aus dem Nichts stürzt und sich was bricht.
Das haben Sie wahrscheinlich, Frau Sattler, auch schon erlebt, das ein oder andere Mal.
Ja, leider. Genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Ja. Ich war im Peloton, vor mir war ein kleiner Stein, den ich nicht gesehen habe. Und ja, übers Lenkrad, Gesicht zuerst.
Und was ist denn passiert denn?
Sie wollen jetzt die ganze Verletzung wissen, aber ja, ich habe also wirklich Zähne draußen gewesen, Schlüsselbeinbruch, Genickbruch tatsächlich. Ja.
Reden wir über die schönen Seiten des Fahrens, oder Frau Sattler? Ich habe von Ihnen gelesen, Sie sind ja eigentlich ein Quereinsteiger, haben vorher sogar bei der Weltbank gearbeitet, haben dann irgendwann in den Sattel gefunden. Wie hat das bei Ihnen begonnen, diese Leidenschaft?
Ja, also ich habe eigentlich Volleyball vorher gespielt und dann hatte ich so auch einen Stint zu Adventure Racing, so eine Kombination aus verschiedenen Sportarten. Und dann hat ein Kumpel mir ein Fahrrad in die Hand gedrückt und hat gesagt, Moni, fahr mal Fahrrad. Und ich dachte, das ist super langweilig, einfach nur Straße hinterher. Aber er kannte mich und hat mich zu einer 50 Kilometer Gruppenfahrt eingeladen. Und ich dachte, naja, ich bin halbwegs fit, wird jetzt kein Problem sein. Ja, und gehe zu dieser Gruppenfahrt hin und fahre los. Und nach 5 Kilometer war ich hinten raus. Und dann dachte ich, nee, so kann ich jetzt den Sport nicht verlassen. Ich werde zu dieser Gruppenfahrt hinkommen, bis ich die 50 Kilometer mit der Gruppe schaffe. Und so habe ich ja meine Leidenschaft entwickelt.
Da hat Sie der Ehrgeiz gepackt und aus dem Ehrgeiz ist die Leidenschaft geworden. Herr Löhle, finden Sie sich da irgendwo auch wieder? Wie viel Ehrgeiz ist bei Ihnen im Spiel?
Mittlerweile beschränkt. Also ich versuche nicht mehr langsamer zu werden, je älter ich werde, und noch den einen oder anderen Berg nochmal zu fahren, den ich früher schneller gefahren bin. Ich habe neulich einen Test gemacht für Tour, diese Rennradzeitschrift, mit einem E-Rennrad auf den Hohen Neufen, das ist bei uns auf der Schwäbischen Alb. Und ich wusste noch meine Zeit, die ich mal vor 30 Jahren gefahren bin. Und ich war genauso schnell, nur allerdings jetzt mit Motor. Ne? Also, da merkt man schon, also der Ehrgeiz ist nicht so hoch. Und ich bin auch, ja, auch ganz anders zum Rennradfahren gekommen damals. Das war, weißt du, 10, 12 Jahre Fahrrad war das Mittel, um in die Schule zu kommen. Und da hatte ich eine Knieverletzung und man hat mir dann so als Reha-Maßnahme in so einer, damals gab es keine Sportstudios, in so einer physiotherapeutischen Praxis auf so ein komisches Ding gesetzt. Und da habe ich gedacht, das mache ich lieber draußen. Und meine Eltern haben mir ein schönes Fahrrad gekauft und das hat dann so Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Mhm. Aber der Ehrgeiz ist mittlerweile Fitnesstraining und ein bisschen, wie ein Kollege erzählt hat, den Kopf abschalten.
Mhm. Herr Zelter, ja, was sind Sie für ein Typ von Rennradfahrer? Es gibt ja die Lonely Rider und die Teamfahrer. Sie haben eben davon gesprochen, über die Wurzelfahren. Das passiert natürlich eher im Team, wenn man eigentlich im Peloton, muss man sagen, wenn man den Blick nur am Hinterrad des Nächsten, des Vordermanns geheftet hat und für die Landschaft eigentlich überhaupt kein Auge sich leisten kann, sage ich mal. Was für einer sind Sie?
Also ich habe angefangen als Lonely Rider, einsamer Fahrer und bin dann jahrelang alleine gefahren als Individualist, aber habe gemerkt, das entspricht ja genau der Einsamkeit des Schriftstellers und irgendwann war diese Einsamkeit des Radfahrers auch ziemlich langweilig und war dann nicht mehr motiviert und dann bin ich durch Zufall in den Radverein gekommen in Tübingen und bin dann in der Gruppe gefahren und das hat dann nochmal eine ganz andere Motivation und da gibt es so einen magnetischen Sog, unbedingt das Hinterrad des Vorderfahrenden zu halten und nicht mehr abreißen zu lassen und da voll an die Grenzen zu gehen. Und das ist dann immer so eine Abwechslung zwischen, an den Bergen wird das Tempo freigegeben und dann gibt es einen Konkurrenzkampf und wenn man oben auf dem Gipfel ist, fährt man wieder als Gruppe weiter. Man hat also beides, das Gruppenerlebnis und das Erlebnis der Konkurrenz. Und das ist eigentlich genau die richtige Kombination für mich. Aber kann natürlich auch gefährlich sein, weil man im Peloton dann eben nicht genau sieht, was vor einem ist. Und wenn jemand stürzt, dann stürzen auch andere über einen. Da gibt es so Kettenreaktionen und dann ist es teilweise eben gefährlicher, als wenn man alleine fährt.
Man sieht es ja bei der Tour de France auch regelmäßig.
Deswegen kann ich auch nicht zuschauen dabei.
Ja. Frau Sattler, in diesen besonderen 26 Tagen, sag ich mal, da haben Sie sich vermutlich einige Male recht lonely geführt auf diesen Pässen, die Sie da alle gefahren sind. Oder sind da die Sponsorenautos in Sichtweite immer hinter Ihnen her und haben alles dokumentiert?
Ich hatte tatsächlich ein Unterstützungsfahrzeug, was immer hinter mir hergefahren ist und wir waren immer via Walkie-Talkie verknüpft. Also, ich habe mich nie alleine gefühlt.
Gut, reden wir über die Tour de France in diesem Jahr. Für Rennradfans entscheidende 3 Wochen. In diesem Jahr ist die Tour so ein bisschen eingequetscht zwischen EM und Olympia. Gestartet ist sie in Italien und Paris als legendäre Schlussetappe bleibt mal ganz außen vor. Herr Lülle, was ist die Tour de France ohne Paris?
Etwas ganz anderes und ich finde es spannend, weil es hat dieses Jahr einfach eine Etappe mehr, nämlich die letzte. Es war ja immer so, dass die Etappe auf die Champs-Élysées war das Schaulaufen, bis auf die Sprinter, die unbedingt gewinnen wollten. Am Anfang fuhr nur eine Stunde spazieren, hat noch Sekt getrunken, 30er Schnitt, nennen die Spazierenfahren, aber das nur nebenbei. Und dann wurde die letzten 40, 50 Kilometer auf der Champs-Élysées Vollgas gefahren für die Sprinter und dann gab es den Sprint Royal und einen Sieger. Aber es war eigentlich die Entscheidung über das Gesamtklassement, über den besten Sprinter, über den Sprinter vielleicht nicht, aber Bergtrikot, Nachwuchswertung, gelbes Trikot, alles gefallen. Es war eigentlich nur noch ein Schaulauf. Und dieses Jahr gibt es ein Zeitfahren in Nizza, nicht in Paris, weil in Paris eine Woche später die Olympischen Spiele stattfinden und man eine Woche vorher nicht noch ein großes Ereignis mit sicherheitsrelevanten Themen haben wollte. Und in Nizza gibt es ein Zeitfahren über den Col d'Aise. Das kann sein, dass also die Entscheidung, ich nehme mal an, dass an diesem letzten Tag noch 3, 4 Fahrer innerhalb von 2, 3 Minuten sind. Und dann ist es richtig spannend. Ich finde es toll.
Frau Sattler, wie geht Ihnen das? Also trotz Fußball-EM, die gesamte Tour wird ja auch diesmal wieder live im Fernsehen übertragen. Ich fahre selbst auch ein bisschen Rennrad. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dazu zu schauen, wie sich über Stunden ein Tross von Radfahrern durch französische Landschaften schiebt, das erfordert dann doch eine, soll ich sagen, Leidenschaft, die ich jetzt zumindest nicht immer aufbringen kann. Zumal, wenn es dann auch noch so Schotterpisten sind, wo dann alles so im Staub verschwindet. Wie ergeht es Ihnen? Schauen Sie sich das an?
Tatsächlich das Gleiche. Also dann ganz ehrlich, fahre ich lieber selber Rad.
Das Reglement ist ja auch nicht ganz leicht zu verstehen. Ne? Herr Zelter, es gibt bei der Tour Einzelsiege auf den Treppchen, es gibt Bergwertungen, es gibt Sprintwertungen. Es treten zugleich mehrere Mannschaften gegeneinander an. Einzelkämpfer, Teamsport, das macht es natürlich wahnsinnig attraktiv, aber das muss man auch erstmal durchschauen.
Genau, also man braucht viele Jahre oder Jahrzehnte, bis man so die Nuancen von diesem Sport und besonders der Tour de France eben versteht. Aber mich hat immerhin die Tour de France überhaupt erst zum Radsport gebracht. Also ich habe zufällig Fernsehen geschaut, 97, sah, wie Jan Ullrich ins gelbe Trikot fuhr. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis, die Initiation, dann unbedingt selber auf das Rad zu steigen und es ihm irgendwie nachzumachen. Also für mich ist die Tour de France schon, obwohl ich jetzt sie selten anschaue, sehr wichtig. Sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht auf dem Rad sitzen.
Wobei, wenn ich kurz sagen, es gibt viele Menschen, die schauen die Tour de France im Fernsehen nicht so sehr wegen dem Rennen an, sondern wegen den schönen Landschaftsbildern und wegen den Einsprengseln, wo etwas erklärt wird. Ich kenne viele, die betrachten eine Tourübertragung auch als so eine Art Reisereportage.
Und es hat auch viele taktische Finessen. Also es gibt dann so Ausreißer, dann gibt es Relay-Stationen, dann geht es eigentlich wie ein Theaterstück. Erstmal eine Exposition, die Figuren werden vorgestellt und dann langsam kulminiert es dann an den Schlussanstiegen, besonders bei den großen Etappen, wo die Bergetappen dann sind, in riesige, monumentale, epische Schlachten, die dann eigentlich mindestens so spannend sind wie Wembley 1966 im Fußball. Also es hat schon eine enorme dramaturgische Attraktivität. Mhm. Deswegen kann man der Tour wahrscheinlich auch alles verzeihen, selbst Doping, weil es eben auch ein gewaltiges Drama ist, eine gewaltige Liturgie, der man sich nur schwer entziehen kann. Aber wie gesagt, ich bin eben dann lieber selber auf dem Rennrad.
Das sind ja pathetische Worte, die Sie da finden, erzählt haben.
Ja, also gerade im Kontext von Doping, man macht ja der Tour den Vorwurf, okay, nach Doping will ich davon nichts mehr wissen, ist völlig entzaubert, aber es hat was sehr Katholisches, dass es eben so ein Triumph der Ästhetik, des Dramas, des Scheins, der Liturgie über den Inhalt ist. Deswegen wird vielleicht auch die Tour in katholischen Ländern, verzeiht man ihnen mehr als in protestantischen Ländern. Also in protestantischen Ländern gibt es eher so eine Empörungsbereitschaft zu sagen, wie furchtbar, ich schaue mir die Tour nie wieder an wegen Doping, während ich da eher eine katholische Haltung habe. Mir ist eigentlich völlig egal. Mir geht es um die Liturgie, um die Schönheit, um das Drama.
Sie sehen im Schotterpisten-Sand, sehen Sie Weihrauchnebel sozusagen. Herr Löhle, der französische Tour-Kommentator Jean-Paul Olivier sagt ja tatsächlich, die Tour ist ganz einfach deshalb in Frankreich so ein Mythos und so beliebt, weil man die schönsten Seiten der französischen Landschaft kennenlernen kann und die Franzosen sind dann stolz auf ihr schönes Land. Es gibt ja auch in anderen Ländern diese Rundfahrten, auch in Deutschland. Aber das ist hierzulande so nicht denkbar, oder?
Es hat andere Gründe, ja. Nicht nur, dass die Deutschen oder die Italiener, also die Italiener nehmen den Giro d'Italia genauso auf wie die Franzosen, die Tour, die Spanier, die Vuelta, wir haben keine richtige Deutschland-Rundfahrt. Aber was die Tour halt geschafft hat seit 1903, ist ja von einer Zeitung gegründet worden, von einem Journalisten. Und die haben es geschafft. Es gibt keinen französischen Philosophen von Rang, der nicht über die Tour de France geschrieben hat. Es gibt unendlich viele, die von diesen Dramen und Geschichten von Herrn Zelter erzählt, die dann praktisch von Schriftstellern in einer tollen Form aufgearbeitet worden sind, in Romanform. Früher Hans Blickensdorfer in Deutschland zum Beispiel, ja, mit Salz im Kaffee. Und das hat den Mythos Tour de France befördert. Man sieht beim Giro d'Italia, am Stilfser Joch die gleichen Dramen wie am Galibier, aber die Tour de France hat es einfach als, ich sag's mal, marketingmäßig geschafft, in diese epische Höhen zu entschwinden, wo keiner mitkommt. Ich als Sportmensch sage dir, sportlich gesehen ist der Giro d'Italia oder die Vuelta absolut gleichwertig. Aber halt vom Ruf nicht und von der Anziehungskraft nicht, die eben aufgrund dieser jahrzehntelangen Promotion praktisch entstanden ist.
Mhm. Herr Zelter, das muss Sie in den Fingern jucken, ne? Was Herr Löhle jetzt gesagt hat. Sie sagten mir irgendwie vor der Sendung, ich kann jetzt nicht jede Etappe der Tour kommentieren, aber ich weiß so ziemlich alles, was Philosophen und Literaten zu diesem Thema schon fabriziert haben.
Ja, also Roland Barthes hat viel über die Mont Ventoux geschrieben. Mhm. Sloterdijk hat viel über die Tour geschrieben. Würde Shakespeare leben, würde er die Tour auch als Grundlage für Shakespeare-Dramen nehmen, weil man kann es als Roman sehen, als epische, großen epischen Film, aber auch als Shakespeare-Dramen mit Schurken, Helden, Antihelden, gefallenen Helden und wiederauferstandenen Helden. Also die Engländer würden sagen, it's worthy of fiction. Es ist der Fiktion oder der Literarisierung würdig. Mhm. Oder es ist vielleicht eher ja durch die Literatur überhaupt erst zu so einem Mythos geworden.
Frau Sattler, Sie gucken die Tour nicht im Fernsehen, aber Sie wissen schon, wer mitfährt, oder? So ein bisschen?
Ja, also wahrscheinlich die Stars quasi. Aber ansonsten tatsächlich verfolge ich sie nicht so sehr momentan.
Wer gewinnt sie denn? Haben Sie trotzdem einen Tipp?
Ja, wahrscheinlich das, was ich glaube, Herr Löhle hatten Sie ja gesagt.
Pogacar, ne? Genau. Tadej Pogacar. Der Titelverteidiger Jonas Vingegaard hatte vor ein paar Monaten erst einen schlimmen Unfall, Lungenquetschung. Trotzdem ist er dabei. Frau Sattler, wie schafft man das? Wie geht das? Sie sind ja vom Fach. Erklären Sie uns das.
Ich hatte noch keine Lungenquetschung. Somit.
Aber das ist ja wirklich phänomenal. Das kann man gar nicht glauben, dass der dann direkt aufs Rad steigt wieder.
Ja, ich glaube, das, was auch jetzt vorher besprochen wurde, da ist ja so ein Mythos, so, ja, da viele Radfahrer trainieren ihr Leben lang dafür, dass man da viele Hürden überkommt und vielleicht auch viele Schmerzen einfach dann mit schluckt, um da mitfahren zu dürfen.
Herr Löhle, was meinen Sie zu Tadej Pogacar? Der fährt schon wieder wie vom anderen Stern. Man hat sich ja schon angewöhnt zu denken, geht das mit rechten Dingen zu? Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also die Geschichte der Tour ist auch eine Geschichte des Betrügens oder anders, eine Tour ohne Doping hat es nie gegeben und wird es wahrscheinlich auch nicht geben, oder?
Nein, wird es nicht geben. Es ist wie, aber ich möchte dann sagen, wie im gesamten Leistungssport ab einem gewissen Niveau wird gearbeitet mit allem, was legal ist und auch überwiegend mit Dingen, die illegal sind, an der Grenze zur Legalität sind. Das ist einfach im Spitzensport, ich sage immer, man muss das so sehen, wenn Sie in einen Zirkus gehen und zahlen Eintritt und sehen einen Mann, der auf seiner Schulter zwei Stangen hat und daran hängen an jeder Stange sechs Frauen und er stemmt die in die Höhe, dann sagen Sie, wow, das ist Zirkus. Sie fragen sich keine einzige Sekunde, wie kann der das? Wie viel Testosteron oder anabolische Steroide muss er geschluckt haben, um diese Muskulatur aufzubauen? Weil es ist ja Zirkus. Da fragt man das nicht. Der Spitzenradsport ist auch Zirkus, das ist Showbusiness. Und insbesondere im Radsport, wo man sagen muss, dass der Erste, the winner takes it all, mittlerweile die Tour de France ja wenigstens die ersten drei auf dem Podium, bis vor ein paar Jahren immer nur den Ersten und alles andere hat überhaupt nicht gezählt. Da ist es schon klar, und wie groß der Unterschied ist, dass alle sagen, also wenn es da noch was gibt, was mir helfen kann, warum nicht? Weil es die anderen ja auch machen. Es ist ein bisschen besser geworden, aber ich denke immer noch, dass man die Tour sehr wohl fahren kann, auch relativ erfolgreich, aber wohl nicht gewinnen kann ohne.
SWR Kultur, hier ist das Forum mit Gregor Papscher Mikrofon und wir reden über die Tour de France. Was macht den Radsport so besonders? Wir, das sind der Radsport-Experte Jürgen Löhle, der eben gesprochen hat, der Tübinger Schriftsteller Joachim Zelter und die ehemalige Profi Rennradfahrerin Monika Sattler. Immer mehr Männer, vor allem Frauen, fahren Rennrad. Die Branche boomt. Warum ist das so? Was sind das für Menschen, die diesen Sport irgendwann für sich entdecken und ihm dann verfallen? Haben Sie eine Idee?
Ja, ich meine, ich vermute, es sind eher stille Menschen als laute Menschen, eher Stoiker als Choleriker. Das müssen natürlich Menschen sein, auch mit günstigen körperlichen Voraussetzungen. Man bräuchte günstige Hebel, sollte relativ groß sein und leicht sein. Es sind natürlich auch Menschen mit einem Hang zu Bewegung, aber es ist eben eine bestimmte Art der Bewegung, keine cholerische Bewegung, sondern eher eine Bewegung im Rhythmus und in Gleichförmigkeit und in Leichtigkeit. Und es ist eigentlich zumindest für mich eine Bewegung, die am Ende einer Beruhigung gleichkommt. Denn wenn ich mich auf das Rennrad setze, habe ich ja den Pulsmesser dabei. Und auf den ersten Kilometern merke ich erstmal, wie der Puls runtergeht, weil es so ein tiefes Durchatmen ist und ein Aufatmen. Deswegen ist es eine Art der Bewegung, die mich völlig beruhigt, auch wenn es dann später vielleicht am Berg dann sehr stressig wird. Und vor allem ist es auch eine Bewegung vom Geschlossenen ins Offene. Ich steige in der Tiefgarage auf das Rennrad und alles ist geschlossen und dunkel und dann öffnet sich das Tor und ich fahre hinaus in die weite Welt. Und es gibt wahrscheinlich kaum ein Sport, wo diese Öffnung ins Weite sich so wunderbar vollzieht wie beim Radfahren.
Das sind schöne Gedanken. Die Frage stelle ich jetzt einfach mal in die Runde. Herr Löhle, Frau Sattler.
Also fange ich mal an. Es ist ein Mensch, der sich gerne bewegt, der gern in der Natur ist und der tatsächlich eine Entspannung in der Bewegung sucht, so wie Herr Zelter das sagt. Das ist wirklich wichtig. Das geht mir genauso. Nach so einem stressigen Tag an irgendeinem Schreibtisch, du sitzt dich drauf und dann nach ein paar Kilometern merkst du wirklich, wie der Brustkorb weit wird und wie es ruhig einkehrt. Und wenn man dann natürlich, wenn der Berg kommt, man kann versuchen, ihn zu ignorieren, aber es ist dann so, wenn man in der Gruppe fährt, ist schon so, es sind mindestens noch ein Mann dabei, zwei Männer heißt Rennen, das ist leider so. Aber ansonsten ist es wirklich der Typ, der sich über Bewegung entspannt. Und der Vorteil gegenüber dem Laufen, dem Joggen ist, dass man beim Radfahren ein bisschen mehr Kühlung hat, finde ich.
Frau Sattler, was sagt die ehemalige Profisportlerin?
ich stimme all dem Gesagten zu. Ich würde auch sagen, das sind Menschen, die einen Sport suchen, der eine leichte Bewegungsform, also man muss nicht viel lernen quasi, um ihn ausführen zu können. Ja, auch rausentdecken, vielleicht auch eine Community sucht, also neue Menschen sich mit denen zu verbinden. Genau, und vielleicht auch im Gegensatz zum Laufen nicht verletzungsanfällig ist.
Und man hat auch sehr schnell Erfolgserlebnisse. Also wenn man sehr unsportlich ist, wie ich das eigentlich a priori bin und auch damals war, kann man durch ein wunderbares Rennrad eigentlich sehr schnell Erfolgserlebnisse haben. Kann schon 30, 40 Kilometer fahren, was in einem anderen Sport so nicht möglich wäre. Und von daher ist es fast wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Man bekommt einen Vorschuss von einer tollen Maschine und zahlt es dann langsam wieder zurück. Und man darf nicht unterschätzen, auch diese Maschine, also dieses Fahrrad, dieses Kunstwerk an surrenden Rädern, an Laufrädern und diese Geräusche, ist natürlich halt wirklich ein Kunstwerk, ein musikalisches, sportliches Kunstwerk, mit dem dann der Fahrer oder die Fahrerin vereint ist, wie früher die Zentauren, oben Mensch, unten Pferd. Und so fühle ich mich manchmal oben Fahrer, unten Fahrrad oder Maschine und manchmal weiß ich nicht, wer hier wen fährt.
Das könnte jetzt genauso Brägel formuliert haben, Herr Löhle, oder? Das ist auch so einer, der hat vielleicht immer 3 Kilo zu viel, aber kauft sich dann das Rennrad, das 120 Gramm weniger wiegt als das Vorgängermodell.
Oder? Ja, und das ist aber auch die soziale Ungerechtigkeit im Radsport, wenn man natürlich so eine Orchidee und das, wie Herr Zelter das beschreibt, also die fangen ja dann mal bei Euro Beträgen an, da kann man, glaube ich, ein Jahr lang im Golfclub Mitglied sein. Also das ist dann leider, dann gibt es dann schon eine harte Auslese über das Einkommen, wenn man sich auf so ein richtig wunderbares Rennrad setzt. Aber das andere ist schon klar, dass man leichter, wenn man das Systemgewicht sieht, an seinem sparen könnte als am Fahrrad.
Ne? Es gibt ja seit vergangenem Jahr neben der Tour de France für Männer auch eine der Frauen. Die findet dieses Jahr aus organisatorischen Gründen erst nach den Olympischen Spielen statt. Aber Frau Sattler, Rennradfahren ist längst keine Männerdomäne mehr, oder?
Das ist richtig. Ich erinnere mich, als ich die Volta gefahren bin, also am gleichen Tag wie die Männer nur Stunden zuvor, das war 2018. Und da war noch nichts irgendwie weit und breit. Und jetzt hat sich das alles, die Rennen wurden ausgeweitet. Ich glaube jetzt vielleicht sogar gleiche Distanz oder also auf jeden Fall vielleicht über 2-3 Wochen. Da ist auf jeden Fall einiges passiert.
Das kam eben schon mal auf, ne? Das Stichwort Laufen, Rennradfahren im Vergleich. Radsport vergleichbar vielleicht mit Marathonläufen. Von den Marathonis sagt man ja auch, das sind die modernen Flagellanten, die Selbstkasteier, die Selbstquäler, die Sportmasochisten. Zelter, würden Sie sagen, Rennradfahren, Marathon haben viel gemeinsam?
Ich bin ja noch nie einen Marathon gelaufen. Also das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass der Radsport schon sehr, sehr hart ist. Also gerade die Tour de France, man könnte ja nicht jeden Tag einen Marathon neu laufen. Aber bei der Tour de France wird jeden Tag aufs Neue eine enorme Distanz zurückgelegt.
Ich frage Sie mal anders. Bei der Tour sieht man ja Sportler am absoluten körperlichen Limit. Es gibt diesen legendären Zuruf von Udo Bölz an seinen damaligen Teamkollegen Jan Ullrich. Quäl dich, du Sau. Wenn man jetzt Ihr Buch liest, Herr Zelter, ist der Eindruck, Rennradfahrer teilen sich auf in Sadisten und Masochisten und sie alle eint die Lust an der Qual. Ist das der Kern des Ganzen?
Es ist die letzte Instanz vielleicht, aber es gibt auch vorher noch andere Instanzen, wo das noch ruhig zugeht, wo man entspannt ist. Aber genau deswegen ist es ein Theaterstück. Erst Exposition, dann Rising Action und dann wird es immer kritischer. Und dann kann es in allerletzter Instanz eine absolute Qual werden. Oder es kann fast was von einem religiösen Passionsgang haben, wo man dann eben auf den letzten Metern in furchtbaren Konvulsionen sich an den Berg hochquält und völlig im roten Bereich ist und hat aber dann am anderen Ende, wenn man wieder runterfährt, das Gefühl, ein neuer Mensch zu sein, ein anderer Mensch zu sein. Also man hat so diese Passion, aber auch so eine Art von Erlösung. Das kann ja schon was sehr Religiöses haben. Aber wenn Radsport nur eine Qual wäre, dann würde das zu kurz greifen. Das ist nur ein Aspekt von ganz vielen Aspekten beim Radfahren.
Wird Ihnen das jetzt so philosophisch, Herr Löhle? Also gehen Sie da mit, so fast religiöse Züge beim Rennradfahren?
Nein, ich kann
so
ja...
ins Leiden fahren, den Tod überwinden und quasi auferstehen, ins Licht hineinfahren sozusagen?
Im Grundprinzip ist es so. Also wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, ich quäle mich mittelprächtig gerne. Aber wenn man, sagen wir mal, wirklich so 1,5 Stunden einen Pass hochfährt, das tut irgendwann mal richtig weh. Aber ich weiß aus Erfahrung, weil ich es schon öfters gemacht habe, der Moment oben, wenn du die Kuppe erreichst, wenn der letzte Tritt gemacht ist, der ist so fantastisch, so viel Endorphin, da geht wirklich der Himmel auf, dafür lohnt sich das. Ne? Die Abfahrt danach ist meistens gar nicht mehr so toll, weil man ist oft so kaputt, dass man kaum noch den Lenker halten kann. Aber dieser eine Moment oben, ne? Wenn man den mal erlebt hat, es gibt ja diesen Ausdruck von dem Runner's High, also diesen Endorphin, auf den warte ich immer während der Belastung. Der soll ja angeblich auch schon während kommen. Da habe ich ihn noch nie erlebt. Aber so ähnlich muss das sein, wenn man dann wirklich oben über die Kuppe fährt. Das Wetter ist auch noch gut, man friert nicht. Dann ist es wirklich wunderbar. Und das stimmt schon. Dafür lohnt es sich.
Der Runner's High beim Laufen, den Rider's High beim Rennradfahren, ja. Frau Sattler. Ja. Haben Sie den schon oft erlebt?
Oh ja, ja, auf jeden Fall.
Also, Sie müssen mal ein bisschen erzählen, wenn man so in 26 Tagen so alle Schweizer Alpenpässe fährt. Ich muss es nochmal sagen, weil es so fantastisch klingt, 56.000 Höhenmeter absolviert. Wie oft kommt man da an seine Grenzen?
Also ich muss sagen, ich bin dato ja schon paar Jahre und paar Kilometer unterwegs gewesen. Also ich weiß, wie schnell ich oder wie langsam ich fahren muss, um das jeden Tag zu machen. Also es ist in der Hinsicht jeden Tag ein Marathon und kein Sprint. Und dementsprechend muss man dann auch so die Berge angehen. Und ich glaube immer noch, dass viele Menschen eher mental einfach sich runterreden, dass sie keine Berge fahren können. Nämlich am Ende des Tages ist alles Pacing und einfach langsam reinfahren, die Aussicht genießen.
Das müssen Sie vielleicht nochmal sagen, dieses alles Pacing heißt was?
Nicht so schnell in den Berg reinfahren.
Genau.
Langsam reinfahren und die Aussicht genießen.
Genau, also den Weg dorthin. Ich finde das total wichtig, eben das Transformieren von Steilheit in Leichtigkeit und Pacing, eben Rhythmisierung der Belastung, den Puls halbwegs unten halten, Passagen suchen, wo man sich wieder leicht erholen kann. Und man kann immer wissen, der Schmerz geht irgendwann vorbei, weil irgendwann die Abfahrt kommt. Und da unterscheidet sich vielleicht sogar die Qual des Radsports vom Leben.
Mich würde mal interessieren, Frau Sattler, so als Expertin, nennen Sie mir doch mal einen Trick für mich, wenn es gar nicht mehr geht und ich eigentlich auch nicht mehr langsamer fahren kann. Wie komme ich noch über die letzten 500 Meter? Oder?
So, da hören wir jetzt alle zu.
Also das ist tatsächlich, also meinen Sie jetzt physisch oder mental?
Ich glaube, beides, ja. Also ich habe 180 Puls, es krampft, ich will eigentlich nicht mehr fahren, aber es ist nicht mehr weit. Und da noch eine schöne Krücke, eine mentale, dass ich sage, ich pack das voll.
Da würde ich erstmal fragen, wie Sie auf 180 Puls gekommen sind, also wie stark da die Steigung sein muss, um da auf den Puls zu kommen.
Das geht schnell.
Das geht schnell. Eine bessere Kassette oder Übersetzung wäre nicht schlecht. Aber generell, also ist mir auch passiert, dass ich einfach irgendwie Motivation flöten gegangen ist. Ich habe mich tatsächlich einmal, das war im Simplon-Pass, ja, mitten während auf dem Weg da hoch, hatte ich dann plötzlich irgendwie keinen Bock mehr. Also das hört sich jetzt so komisch an, aber mir ist motivationsmäßig, ich musste eine mentale Pause machen. Habe mich hingesetzt, Sandwich gegessen, durchgeatmet, über andere Themen als über das Radfahren geredet und dann ja Energie geschöpft und dann weitergefahren und dann ging es auch wieder. Und manchmal einfach sagen, hey, da oben haben wir es geschafft, das klappt. Und meine Unterstützung, also ich hatte ein super Team und die haben mir Geschichten erzählt, wir haben Quizshow gespielt, wir haben so viele Möglichkeiten, auch mich abzulenken, dass es nicht nur ums Radfahren geht und sich darauf zu konzentrieren, ob man leidet oder nicht.
Also Herr Lühle, sammeln Sie freundliche Menschen um sich, die Ihnen nette Geschichten erzählen. Okay. Lassen Sie sich ablenken und fahren einfach weiter.
Nein, man hat schon so eine Reserve, die man... Es ist der Klassiker, wenn Sie zum Beispiel am Mont Ventoux gehen oder Alpe d'Huez, da stehen auch in normalen Tagen unter der Woche Fotografen. Die machen von einem ein Foto, ein dekoratives, in der Nähe des Simpson Memorials oder in Virage in der 14. Kurve, in der berühmten... Und stecken einem dann die Visitenkarte rein, da kann man online das Bild angucken. Und kurz bevor der Fotograf kommt, da hast du einen Gesichtsausdruck wie Jesus Christus am Kreuz. Ja? Und auf diesen Fotos lächelst du. Ich weiß nicht, wie ich das dann immer noch hinkriege. Man zieht sogar noch ein bisschen den Bauch ein. Eigentlich kann man nicht mehr, aber der Mensch hat schon noch irgendwo Reserven hinten drin, der muss sie nur aktivieren können. Und das, man muss dann vielleicht öfters Fotografen an die Straße stellen. Vielleicht wäre es das.
Herr Zelter, jetzt müssen Sie auch noch sagen, wie Sie das machen.
Ja, ich habe leider keine Fotografen, aber ich fahre hier meistens in der Gruppe und da gibt es immer Hinterräder, an die ich mich dann halte. Und wenn ich das da abreißen lasse, suche ich mir das nächste Hinterrad. Und ich bin eher so ein magnetischer Mensch, der wie ein Hund brauche ich irgendein Objekt, auf das ich starren kann und das ich versuche irgendwie zu halten. Und also Fotografen brauche ich nicht, aber eher so Mitfahrende. Und ich halte mich meistens an die Hinterräder von Frauen, weil die viel besser die Berge hochfahren als die Männer.
Ach, ist das so?
Nach meinem Gefühl ja, weil also auch ich rede jetzt eher auch von kleineren Bergen. Bei kleineren Bergen sind Männer bei uns im Verein wie überdrehte Hunde, die irgendwie vorausschießen, gehen auf den Gipfel und fahren wieder runter und gehen dann zum Zickzack hoch und wieder runter. Aber sind dann am 7. oder 8. Anstieg dann schon ziemlich ausgepowert und müde. Und die Frauen bei uns im Verein haben eher so eine stoische Art und halten bis zuletzt die Kontenance. Und wenn ich in den Alpen gefahren bin, eher in Österreich oder in Südtirol, dann war das immer für mich die eiserne Regel, mich ans Hinterrad der Frauen zu halten. Und die haben mich dann über den Berg irgendwie geschleppt.
Ach, das finde ich ja total interessant, Frau Sattler. Können Sie das so ein bisschen bestätigen? Gibt es zwischen Männern und Frauen unterschiedliche Arten, sich an diesen Sport, was die Einstellung angeht, sich diesem Sport zu nähern?
Ich finde es auch Taktiken? Ja? Ich würde sagen, ja, dass Frauen vielleicht mehr die Tendenz haben, das Konservative anzugehen als Männer.
Was heißt Konservative?
Ja, zum Beispiel langsamer, also eher die Energiereserven zu behalten, als komplett zu verballern in ersten Metern von einem Berg. Oder
sich besser kontrollieren.
Ja, aber ich muss dann zum Beispiel bei mir sagen, je nachdem, wie gut ich die Strecke kenne, ich mache auch Gruppenfahrten bei uns, da könnte man mich dann auch eher in der Hinsicht als männlich anstufen, weil ich dann schon gerne auch mal die Berge hochballer und vielleicht mich gerne teste. Aber ich glaube, das ist auch wirklich eine Persönlichkeitssache.
Okay, über einen Aspekt müssen wir kurz noch reden. Wir reden ja immer so, als sei Rennradsport so der Spitzensport. Klar, er ist auch Breitensport. Und vor allem sieht man, aber Sie können mir sagen, das stimmt jetzt gar nicht. Mein Eindruck ist, man sieht immer mehr Senioren auch auf Rennrädern fahren. Die erkennt man zuerst gar nicht, sondern erst so beim zweiten Hinsehen hinter der, sehr opulenten Ausrüstung. Das ist ein Sport, den kann man eigentlich auch bis ins höhere Alter machen, oder, Herr Löhle?
Ja, sieht man ja mir, ich bin ja immer noch dabei. Nein,
weiß ja nicht, wie alt Sie sind.
Ja, 67.
Ja.
Aber das gab's immer schon. Also wenn Sie mal im Urlaub sind, Südtirol, in der Schweiz oder in Frankreich, stellen Sie auf einen Pass, dass Sie sehen, Sie alle 5 Minuten kommt jemand dabei, der über 70 ist. Ja. Und der hat natürlich, weil er vielleicht ein gutes Sparbuch hat, auch ein schönes Fahrrad, das ist klar.
Ja, die haben aber auch oft so drahtige Körper, richtig? Also durchtrainierte, drahtige Körper.
Ja, wenn sie ihr Leben lang Rennrad fahren, dann ist das schon so, glaube ich. Ja. Mhm. Es hat sich ein bisschen verändert. Also die Generation, die heute vielleicht, ja, mein Alter ist, oder zwischen 50 und 70, die hat schon noch solche Stilfragen, die wichtig sind. Also Rudi Altig früher, die Eltern, hat sie gesagt, also ein Lenkerband ist weiß, ein Radsocken ist auch weiß und alles andere geht nicht. Solche Sachen sind heute nicht mehr so wichtig. Ja. Also auch Beine rasieren oder so. Also ich sehe Menschen der jüngeren Generation, die sitzen auf 8.000 Euro teuren Rennrädern, auf Supercarbon und alles und haben auch Raffa-Radklamotten an vom Allerfeinsten und dann gucken die behaarten Beine raus. Das wäre für meine Generation undenkbar, aber das ältere Rennradfahren, das gibt's immer schon.
Okay, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Lassen Sie uns da vielleicht kurz auf die Trends oder auf die Entwicklungen, die der Rennradsport nimmt, kurz schauen. Und beschränken wir uns da vielleicht schon ein bisschen auf diesen breiten Sport. Herr Löhle hat gerade gesagt, zu welchen Ausformungen es da kommt. Wir reden ja nicht nur über Rennradfahren auf der Straße. Großes Thema seit einigen Jahren ist das Graveln. Frau Sattler, Sie haben auch darüber, glaube ich, mal ein Buch geschrieben. Wo geht da der Trend hin? Was beobachten Sie?
Ich würde sagen, generell, es geht in Richtung, dass die Menschen im Radfahren eher nach Entdeckung und nach Ruhe suchen als nach Wettkampf. Ich würde gar nicht mal sagen, das einzelne Fahrrad irgendwie sagen, welches Fahrrad das ist, sondern eher, was die Menschen im Fahrradfahren suchen.
Das ist ja toll. Das ist im Grunde genommen, das erzählt das, was Sie auch vorhin gesagt haben, ne?
Also sonst würde ich diesen Sport gar nicht machen. Also wenn das nur Stress wäre, es muss eine Form der seelischen Beruhigung sein. Also nicht nur der körperlichen Beruhigung, sondern auch der seelischen Beruhigung.
Ein Rennsport als Meditationsübung?
Für mich auf jeden Fall. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich wäre, glaube ich, als Autor kaum mehr am Leben, wenn ich nicht den Radsport hätte. Also das ist eigentlich das wichtigste Moment in meinem Leben, was mich stabilisiert. Und von daher, ja, ist es eine Form von Ruhe und Meditation für mich.
Herr Löhle, wer sich jetzt ein Rennrad zulegen will, was muss man denn heute für so ein Basisequipment hinlegen?
Ja, ungefähr 2000 Euro. Aber
da hat man doch keinen Carbonrahmen.
Nein.
Oder doch schon?
Ja,
doch,
die allerersten, ja, kann man auch für das. Also es geht, also sagen wir mal, im ordentlichen Bereich geht es bei 2000 los und hört bei X auf. Aber was vorher angesprochen ist, in der Rat, also die Tendenz für mich geht klar hin von der reinen Straßenmaschine, mit der man nicht mal 100 Meter einen Schotterweg fahren kann, zu eben diesen Gravel-Bikes. Das sind ja eigentlich auch Rennräder mit einer leicht einfacheren Sitzposition, einer etwas aufrechteren Position, etwas breiteren und stabileren Reifen. Ansonsten aber eindeutige Rennräder, mit denen man aber auch mal einen schlechten Radweg oder auch mal einen Waldweg fahren kann. Und das ist, glaube ich, schon die Tendenz, weil die Tendenz geht ein bisschen weg vom reinen, also beim Straßenradfahren, von der reinen Straße, sondern dass man halt auch mal was anderes machen kann mit den Rädern.
Ist das jetzt?
Das beobachte ich schon.
Ist das jetzt ein genialer Kompromiss oder ein falscher, Herr Zelter?
Also ich habe ja kein Gravelbike, aber ich finde es schon eine gute Sache, weil man dann, eigentlich sind die Gravelbikes fast so leicht wie normale Rennräder, aber man kann auch ein Rennrad aufrüsten, indem man einfach breitere Reifen nimmt. Und die Tendenz geht sowieso zu 25 mm, 28 mm. Also die werden jetzt immer breiter und ich finde das, ich bin da kein Purist. Ich würde auch gerne durch Wälder fahren. Aber ich fahre meistens auf dem Asphalt, weil ich dann mehr Tempo habe und kann meinen Schnitt besser halten.
Eben, genau. Frau Sattler, wenn Sie jetzt jemanden sagen, der Sie fragt, ich möchte mit dem Rennradfahren beginnen. Was sagen Sie? Irgendein Rad kaufen, sich draufsetzen und losfahren? Oder gibt es da vielleicht doch ein paar Regeln, die es zu beachten gilt?
Am Ende des Tages soll es Spaß machen. Und die Person sollte was finden, was jetzt nicht dem Geldbeutel zu sehr weh tut. Nämlich dann hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß an dem Radfahren oder man ist zu vorsichtig. Sondern einfach erstmal anfangen. Einfach mal fahren und sehen, ob das überhaupt einem zu einem passt. Und dann darauf aufbauen. Also ich bin nicht so der Fan von gleich teuer ansetzen und dann, dass es dann ums Fahrrad selber geht, sondern es sollte um das Fahrradfahren gehen. Also um Spaß und das, was es allen gibt.
Ich frage Sie jetzt nicht, was Ihr Rennrad kostet.
Nee.
Sie würden es uns auch nicht sagen. Herr Lülle, der Brägel, den gibt es ja seit mehr als 25 Jahren. Fährt der inzwischen auch Gravelbike und demnächst vielleicht auch E-Bike?
Beides schon gefahren in den einzelnen Kapiteln. Ja, also E-Bike ist ja etwas, was viele Rennradfahrer praktisch noch daneben in der Garage haben, das war früher, also bei mir zum Beispiel ist der klassische, ich hatte früher einen Motorroller, mit dem ich ab und zu mal zum Bäcker oder sowas gefahren bin. Das mache ich heute mit dem E-Bike und das Rennrad bleibt aber natürlich die Nummer eins, aber das kommt schon oft dazu, so als zweites Rad. Mhm. Oder auch noch ein Mountainbike. Gravelbike braucht man, hat Herr Zelter recht, man muss einfach, man kann halt sein Rennrad heute mit 28 mm Reifen, wenn sie passen, dann, das ist ja praktisch dann ein Gravelbike. So viel Unterschied, mehr ein Unterschied ist da gar nicht.
Mhm. Ein E-Rennrad kann ich mir bei Ihnen nicht vorstellen, Herr Zelter.
Nee, das habe ich nicht. Aber es gibt Leute bei uns im Verein, die haben das sehr diskret und man merkt es gar nicht. Also ich bin schon einem hinterhergefahren, dachte, Mensch, ist der aber heute gut. Aber dann hat sich rausgestellt, der hatte dann einen versteckten Motor drin. Aber für mich käme das jetzt nicht in Frage. Aber irgendwann kommt es in Frage. Und ich finde das auch jetzt keine Schande, wenn man mit Motorunterstützung fährt. Warum nicht? Das ist vielleicht sogar sportphysiologisch besser, in einem guten Pulsbereich zu fahren, als sich die ganze Zeit zu überfordern. Und es gibt, glaube ich, sogar Studien, die beweisen, auch E-Bike-Fahrer haben enorm gesundheitlichen Nutzen. Mhm. Und es kann sogar gefährlich sein, wenn man nicht sportlich ist, sich da völlig zu übernehmen auf einem nicht motorisierten Rad. Also ich kann mir vor, wenn ich vielleicht 90 bin oder 100, werde ich vielleicht auch nicht drum herum kommen.
Ja klar, ich meinte natürlich auch speziell ein Rennrad mit E-Motor.
Ja, es gibt einige Leute, die ich kenne, die fahren das und das ist eigentlich völlig normal. Die haben natürlich manchmal auf der Ebene Nachteile, weil sie dann das Tempo auf der Ebene nicht halten können, weil die Motoren manchmal dann gedrosselt sind oder das Tempo auf der Ebene nicht gehen können. Aber ich fahre sehr gern E-Bike, wie Herr Nöde gesagt hat, ich habe das auch in der Garage und für mich ist das E-Bike-Fahren einfach eine aktive Erholung und man macht dann im Jahr vielleicht nochmal so 10.000 Kilometer extra und das hat eigentlich einen enormen Trainingseffekt dann auch für das Rennrad.
Tour, Tour de France, was macht den Radsport so besonders? Das war das Thema heute im Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Jürgen Löhle, Radsportjournalist in Stuttgart, Joachim Zelter, Schriftsteller in Tübingen und Monika Sattler, ehemalige Profi-Rennradsportlerin. Danke an Sie drei und danke Ihnen allen fürs Zuhören. Hinweise zu den erwähnten Büchern gibt's wie immer auf swrkultur.de/forum. Dort und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie diese Sendung jederzeit nachhören. Abonnieren Sie unseren Podcast, das SWR Kultur Forum. Wir freuen uns. Ich bin Gregor Papsch, wünsche einen schönen Abend.